Soziale Welt bei Lora München auf der 92.4. Jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Wir wollen alles, und zwar sofort.
Inzwischen haben wir auch gelernt, uns manchmal etwas zu gedulden. Wir wollen alles und zwar sofort. Naja, manchmal dauert es eben ein bisschen länger und auch das ist okay. Ich begrüße Sie und euch. Am Mikrofon ist Beate Stölzel. Und gleichzeitig begrüße ich auch Paulina Hilsenbeck, die ich hier auch kurz vorstellen möchte. Und ich begrüße auch Felix an der Technik, den ich nicht vergessen möchte. Danke, Felix. So. Also Paulina ist eine der Gründungsfrauen des 1978 gegründeten Frauentherapiezentrums. Anfang gestemmt von 8 ehrenamtlich arbeitenden Frauen aus der Frauenbewegung, der Antipsychiatrie und der Selbsthilfebewegung der Zivilgesellschaft. Sie ist ausgebildete Psychologin, hat auch Soziologie und Pädagogik studiert. Das Frauentherapiezentrum, immer noch zum Teil ansässig in der Güllstraße, hat inzwischen ca. 140 größtenteils hauptamtlich Beschäftigte und hat damit eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Auch Paulina hat an dieser Erfolgsgeschichte einen großen Anteil. Nicht nur die Beschäftigten, auch die Menge der Dienstleistungen hat sich absolut vergrößert. Sie war fachliche Gesamtleitung und auch Geschäftsführung bis zu ihrem Dienstende, kann man sagen. Paulina, ihr wart auf jeden Fall quer zum Mainstream. Ihr wolltet die Gesellschaft verändern, mit dem Ziel, mehr weibliche Teilhabe zu ermöglichen. Geschlechtergerechtigkeit haben wir nicht erreicht. Aber mehr sichtbare weibliche Teilhabe an der Gestaltung der Gesellschaft schon. Und gibt's da schon Widerspruch?
Ja, wir wollten noch mehr. Wir wollten das Patriarchat umkehren, also die Macht der Männer über alle gesellschaftlichen Bereiche und auch in der Familie. Wir wollten die Männergewalt beenden und ich finde, da hat sich aus der Frauenbewegung heraus ungeheuer viel getan. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf bei der Frage, auf was schauen wir zurück und was steht jetzt so an unserer Ansicht nach. Mit wir sage ich jetzt nicht nur die Frauen, die das Frauentherapiezentrum gegründet haben und die im Laufe der mittlerweile mehr als bald 45 Jahre daran mitgewirkt haben, dass das ganze Ding so groß geworden ist, sondern die gesamte Frauenbewegung in München, auch in Deutschland oder in Europa. Wir hatten sehr hohe Ziele und hinter denen stehe ich nach wie vor: ein Ende der Gewalt, ein Ende der Vormacht, Gestaltungsgerechtigkeit, Bezahlungsgerechtigkeit. Und da sind wir natürlich noch weit davon entfernt. Aber und das ganze Patriarchat hängt auch mit dem kapitalistischen System eng zusammen.
Genau, da kommen wir vielleicht später noch dran. Aber an diesen Veränderungen arbeiten wir.
Ja.
Und genau. Und also für diese Sendung bin ich ins Haus der Kunst gegangen. Da gibt es nämlich im Augenblick eine Ausstellung, und zwar im Rahmen der Archive der NS-Vergangenheit und der Nachkriegsvergangenheit des Hauses der Kunst vom Forum Queer Archives. Und ich habe mit der Verantwortlichen im Haus der Kunst, mit Sabine Brandl, gesprochen. Sie ist Leiterin der Archivgalerie im Haus der Kunst und hat auch diese Ausstellung, die im Augenblick noch stattfindet, bis morgen, da reden wir auch noch ein bisschen später drüber, in Zusammenarbeit eben mit diesem Forum Queeres Archiv München kuratiert.
Wir sind jetzt in der Archivgalerie. Die Archivgalerie ist ein Raum oder besser gesagt ein Projekt, was es seit 2014 im Haus der Kunst gibt. In dem Raum können sich unsere Besucherinnen über die Geschichte des Hauses informieren, die wir so sehen, dass sie nicht 1945 aufhört. Also es gibt noch Material zur Nachkriegsgeschichte und es gibt noch Material, wie heute die Künstler mit diesem Gebäude und mit dieser Immobilie umgehen. Und natürlich als Ausstellungshaus stellen wir uns dann auch die Frage, wie kann man Geschichte überhaupt ausstellen? Und was wir jetzt hier sehen, das ist eine historische Dokumentation, die ich 2020 zusammen mit Studierenden der Akademie der Bildenden Künste hier in München konzipiert habe. Das ist mir immer sehr wichtig, dass ich auch noch ein Gegenüber habe, wenn ich mich mit Geschichte beschäftige, mit Displays beschäftige und eben auch wie junge Leute die Geschichte sehen, wie junge Leute die Geschichte des Haus der Kunst ausstellen in einem Haus, in dem sie vielleicht dann selber auch mal als Künstlerin ausstellen. Und was wir hier sehen, es ist sehr offen, würde ich sagen, es ist auch sehr durchlässig. Wir stehen jetzt hier vor einem fast 4 Meter hohen Regal, ja, ein Stahlregal. Wir sehen viele Fotos, wir sehen Filmaufnahmen, wir sehen Dokumente, wir haben auch ein digitales Angebot, wo die Leute dann selber recherchieren können, dass man da auch aktiv mit der Geschichte hier umgehen kann. Und dieses Regal, das soll so eine Anlehnung sein an die Stahlkonstruktion. Das Haus der Kunst ist eben nicht aus dicken Mauern errichtet, es hat im Inneren eine Stahlskelettkonstruktion, die dann nur mit einer Mauer ummantelt ist. Und das war sozusagen die Assoziation, die wir bei diesem Display hatten, dass sich die Geschichte aus dieser Ummantelung nochmal herausschält und transparent wird.
Ja, und es gibt einen Audioguide, den sich jeder holen kann.
Es ist ein Audioguide, wobei der Audioguide jetzt für die Wechselausstellung ist.
Ja.
Das ist auch ein interessanter Aspekt von dem damaligen Haus der deutschen Kunst. Man hat jetzt nicht nur auf eine leicht verständliche Kunst gesetzt, die Massen auf das Weltbild der Nationalsozialisten konditionieren sollten. Man hat diesen Kunstgenuss mit gastronomischen Freuden verbunden. Das Haus der deutschen Kunst verfügte nämlich über 3 gastronomische Einrichtungen. Also im jetzigen Terrassensaal war ein Restaurant untergebracht. Dann gab es noch eine Bar, die heutige Goldene Bar. Und dann noch im Kellergeschoss ein Bierstüberl. Dort befindet sich heute die Diskothek P1.
Gut.
Bis vor kurzem gab es hier eben im Luftschutzkeller Ausstellungen aus der Sammlung von Ingvild Goetz, also aus der Videokunstsammlung.
Ja, genau, die wunderbar in diese merkwürdige Umgebung gepasst haben.
Ja, also ganz wichtig, die erste Ausstellung, die wir aus der Serie gemacht haben, die hieß Aschemünder und die hat sich eben nicht jetzt direkt auf den Ausstellungsort bezogen, aber mit Kriegserlebnissen beschäftigt. Das war eben sehr, sehr wichtig, eine Ausstellung zu haben, die schon so einen Ortsbezug hat. Ja. Und dann wurde man aber immer freier in der Themenwahl. Ja. Wobei es auch da immer einen Hinweis gab, wo man sich befindet. Das war eben für die Leute auch ganz, ganz wichtig gewesen. Manche wussten nicht genau, was ist es denn für ein Ort? Ist es ein Luftschutzkeller? Was war denn das mal? Und es ist ganz wichtig, dass man Standortbestimmungen macht, beziehungsweise dass man das Angebot den Besucherinnen gibt.
Ja, genau. Also ich denke immer, wir können gar nicht an dem Ort vorbei. Also in dem Augenblick, wo wir da reingehen in diesen Keller, müssen wir den Ort wahrnehmen.
Aber die Assoziationen sind natürlich ganz unterschiedlich, welche Erfahrungen man hat. Also ich mache ja auch Führungen, Hausbegehungen, öffentliche mit Publikum. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich, wenn ich sage, wir gehen jetzt noch in den Luftschutzkeller. Bei manchen ist die Erinnerung noch so stark da, dass die sagen, also da möchten sie nicht mitgehen. Und darum ist es eben wichtig, dass man da auch nochmal den Bezug zur Geschichte setzt. Ja.
Ja. Ja, und jetzt gehen wir dann von der allgemeinen Geschichte weiter nach hinten.
Das ist ja jetzt die Ausstellung des Forum Queeres Archiv. Also da zeigen wir das Archiv. Und diese Ausstellung ist Teil einer Reihe, die es im Haus der Kunst seit 2018 gibt, Archives in Residence. Und in dieser Reihe geht es um die Frage, woher kommen eigentlich die Dokumente, mit denen wir dann Geschichte rekonstruieren oder konstruieren, also mit denen wir versuchen, Geschichte zu schreiben. Und es gibt, kennen wir alle, die staatlichen Archive, die städtischen Archive. Und es gibt aber noch viele, viele andere Archive, deren Dokumente eine Alternative, eine andere Geschichte zeigen. Und ich fand es ganz, ganz wichtig, dieses Thema auch nochmal im Haus der Kunst zu zeigen. Zum einen, es gibt natürlich einen Link auch wieder zur Geschichte des Hauses. Also das Haus der Kunst, Haus der deutschen Kunst, war ja ein wesentlicher Ort von Propaganda. Propaganda, von Kunst und Propaganda.
Und von Ausgrenzung.
Und von Ausgrenzung, also es war Symbol der nationalsozialistischen Kunstpolitik, die wie der ganze Apparat Nationalsozialismus mit Mitteln von Ausgrenzung und Zugehörigkeit arbeitet. Und insofern war dieses Gebäude eben auch Teil der menschenverachtenden Ideologie, die Homosexuelle, lesbische, queere, trans Menschen verfolgte, ausgrenzte. Und das fand ich eben sehr wichtig, auch nochmal in Bezug zur Geschichte des Haus der Kunst zu setzen.
Ja, also mir fällt dann dazu ein, stellt sich ja immer die Frage, was ist es wert, aufgehoben zu werden im Archiven? Was zeigen wir, was vergessen wir lieber? Und die Geschichte der Schwulen, der Lesben, der Queer-Trans, die wurde ja lange Zeit oder wird auch heute teilweise natürlich eher nicht so gerne gesehen.
Ja, also was wir hier an den Wänden sehen, das ist der Grundriss des Forum Queeres Archiv. Also ich versuche ja bei der Konzeption von den Ausstellungen Archives in Residence, ich kann ja nicht das Archiv nehmen, in Container packen und dann ins Haus der Kunst stellen. Das wäre auch zu einfach. Was ist denn eigentlich die Essenz? Was ist denn so das Besondere an dem Archiv, jetzt außerhalb von den Dokumenten, die wir sehen? Und beim Forum Queeres Archiv war es so, also das ist so, man ist permanent von Dokumenten umgeben, man ist von den Mitarbeiterinnen umgeben und man hat das Gefühl, man ist in so einer Art Privatwohnung. Und das hat wiederum mit der Geschichte von queeren Archiven zu tun. Ab Mitte der 70er Jahre haben sich diese Archive gegründet, meist von Privatleuten, meist in Privatwohnungen. Und waren nicht nur Archiv, waren auch sowas wie eine Art Safe Space, so ein Raum, wo man sich getroffen hat, wo man sich begegnet ist, wo man sich vielleicht verliebt hat ineinander. Es wurde dann ein ganz eigener Raum nochmal aufgemacht. Und wir sehen ja dann ganz, ganz viele Dokumente sind auf den Grundriss, der auf die Wand gemalt worden ist, nochmal geklebt worden. Und da gibt es eben so verschiedene Schichten, die wir dann auch sehen von Dokumenten und auch von Zeiten und auch von Örtlichkeiten. Da geht es auch nochmal um öffentliche Orte und private Orte, Fotos von Lokalen, wo sich Menschen getroffen haben und dann sehen wir aber auch Orte, wo es dann plötzlich im öffentlichen Raum stattfindet, wie jetzt zum Beispiel ein Foto von 1980, das zeigt den ersten Christopher Street Day. Also ich recherchiere natürlich immer sehr viel über Geschichte, über NS-Geschichte und was mir jetzt nicht bewusst war, wie lange die Degradierungen, ja, wie lange das noch gedauert hat, also Paragraph 175 ist ja 1935 nochmal verschärft worden und wurde erst 1969 aufgehoben. Die Verschärfung wurde 1969.
Aber strafbar war es dann strafbar immer noch?
War es dann, also bis 1994 genau. War es dann erst nicht mehr strafbar.
Genau. Nach der Wiedervereinigung. Genau, ja.
Ja. Aber dass man eben auch NS-Gesetze noch an so lange festhält, das fand ich schon, ja, bemerkenswert negativ. Ja, das hat natürlich viel damit zu tun, dass eben die Kontinuitäten nach 45 absolut festgefahren und vorhanden waren. Ja. Wir haben einen Audioguide und in diesem Audioguide kommen die Akteurinnen des Forums zu Wort und erzählen eben über die Exponate. Vielleicht noch ein Veranstaltungshinweis. Also die Ausstellung geht bis zum 4. August und wir werden dann an diesem 4. August, das ist ein Donnerstag, um 19 Uhr eine Finissage machen. Und Philipp Gufler, der ja ein Künstler, der ja das Forum Queeres Archiv immer wieder aktiviert und von ganz verschiedenen Seiten beleuchtet, der wird eine Leseperformance zusammen mit seiner Kollegin Johanna Gonczorek machen. Und da sind alle herzlich eingeladen. Eintritt auch frei.
Lora München auf der 92.4. Unbequem, kritisch und frei.
Genau. Und hier geht's weiter, live im Studio mit Paulina Hilsenbeck im Gespräch. Eine Zeitzeugin dieser Zeit, von der die Sabine Brandl erzählt hat. Also, du warst dabei.
Genau.
Was fällt dir so ein, wenn du unser Gespräch jetzt gehört hast?
Ja, da fällt mir ein, dass ich den Grundriss des Archivforum im Haus der Kunst eine geniale Strategie oder eine geniale Präsentation fand. Mir haben nur die Lesbenbilder gefehlt. Und ich mag darauf verweisen, es gibt im Forum ein Lesbenarchiv, einen eigenen Raum, ein eigenes Wohn- und Treffzimmer mit Archivalien, mit Schallplatten, Zeitungen, Fanzines, auch Audioaufnahmen, Dia-Projektionen aus der Münchner, vor allem der Münchner Lesbengeschichte. Also welche und welcher da Interesse hat zu recherchieren, ist da sicherlich herzlich willkommen.
Ja genau, und dann und darf ich, also wenn man reingeht, dann gibt es da so einen weißen Block. Und bei diesem weißen Block, da kann man im Audioguide eben, sagen wir mal, Stimmen von Frauen, die in der Lesbenbewegung aktiv waren, die kann man hören. Also es ist nicht an die Wand gepinnt, sondern es ist in den Raum reingewandert.
Es ist zu hören und da muss man sich Zeit nehmen. Also es ist aber sehr interessant. Also ich habe mir die Interviews mit den Kolleginnen aus der damaligen Zeit, die ich ja bis heute kenne und treffe, auch angehört. Diese Aufnahmen hat die Elke Amberg für das Forum gemacht und da ist auch eine Aufnahme mit mir dabei oder ein Teil einer Aufnahme meiner Lesben- und Frauenbewegungsgeschichte. Und dabei ist mir wichtig, also ich bin ja eine von den Frauen, von den vielen Frauen, von der Mehrzahl der Lesben, die sehr schnell aus der schwul-lesbischen Arbeit in die Frauenbewegung gegangen sind und dort die Lesbenarbeit gemacht haben oder die dort überhaupt erst ihr Coming-out hatten. Also für mich war das Frauen- und Lesbenzentrum in der Gabelsberger Straße der Ort meines Coming-out, wo ich gemerkt habe, ich muss nicht mehr bisexuell leben, sondern es geht mir viel besser, wenn ich offen lesbisch lebe und das konnte ich da. Ja, so. Also das war für mich ganz subjektiv ein Raum, was aber noch viel, also wie soll ich sagen, für meine frauenbewegungspolitische und berufliche Geschichte war das Coming-out meiner Kraft, ja, also meiner Fähigkeit zu reden, mich zu äußern, mich durchzusetzen, zu argumentieren, Strategien zu entwickeln, Projekte zu entwickeln und durchzusetzen, mich zu vernetzen, die stammt aus dem Frauenzentrum, aus der Arbeit mit Frauen zusammen und aus der OFP, Organisation Frauen in der Psychologie, wo ich schon jetzt zur Verbandsarbeit komme.
Ja, also, jetzt lass mich gleich nochmal dazwischen vielleicht fragen oder so zusätzlich bemerken. Ich glaube, es ist richtig wichtig und darum ging es ja auch bei der Sabine Brandl, dass es Räume gibt, in denen du dich nicht verstecken musst, sondern in denen du zu dem, wie du bist, stehen kannst. Ja. Und das gibt dir dann auch die Kraft, denke ich.
Ja, und da ging es um beides. Ja, also zu mir stehen, zu meiner Lebensweise, zu meiner Liebe zu Frauen, meine Erotik zu Frauen. Ja, und was mir die Kraft gegeben hat, ist, dass ich in der Widerspiegelung mit Frauen, mit kraftvollen Frauen, zu meiner eigenen Kraft als Frau in dieser patriarchalen Welt gefunden habe. Da ging es überhaupt nicht mehr primär ums Lesbischsein. Na? So, also
das es ging auch um Interessen durchsetzen.
Ja, genau. Ja. Und ich habe halt von meinem Beruf her dann in diesem Feld gearbeitet, bin aber immer auch vernetzt geblieben mit vielen anderen Bereichen der Frauenbewegung. Also so ein Beispiel ist, die Münchner Frauenbewegung hat viele autonome Räume, Schutzräume für Frauen und auch Lesben geschaffen. Also eine riesige Landschaft von Serviceeinrichtungen, von Schutzeinrichtungen, nicht nur Frauenhäuser, sondern auch Bildungseinrichtungen und so, ja. Und wir haben sehr schnell gelernt, mit der institutionalisierten Frauenbewegung, also zum Beispiel der entstehenden Gleichstellungsstelle in München im Rathaus, zusammenzuarbeiten mit den kirchlichen Frauen, also mit den Frauenorganisationen in der katholischen evangelischen Kirche zusammenzuarbeiten für eine gemeinsame Interessenvertretung. Und diese strategischen Überlegungen und Prozesse, die wir da gelernt haben, die wir immer wieder reflektiert haben in den Netzwerken, in den kleineren Einrichtungen, in unseren Jahreskongressen. Das ist was ganz Entscheidendes gewesen. Und du hast vorhin so im Vorgespräch zu mir gesagt, die Solidarität ist so wichtig. Genau, ja, kann ich nur immer wieder sagen, die Solidarität zu anderen Frauen, die vielleicht weniger Glück gehabt haben, in den 70er Jahren in die Frauenbewegung reinzuplatzen, so wie ich, ja. Oder Frauen, die weniger Glück haben, keine solche gute Ausbildung haben wie ich und von daher auch nicht so viel verdienen können, mit den Frauen, die einwandern, mit den Menschen, die einwandern, eingewandert sind, schon nach dem Krieg und nach jedem Krieg wieder, Jugoslawienkriege, jetzt aus der Ukraine 2015 und so, ja. Also das ist die individuelle Solidarität, einfach irgendwas zu tun.
Ja, plus jetzt.
Aber auch die Strategie, ja, die Organisation ist das Zweite, was ich eminent wichtig finde.
Und bevor du zur Organisation kommst, würde ich gerne zur Solidarität nochmal zurückkommen. Ja. Solidarität bedeutet auch gemeinsame Ziele. Also wenn so, ja. Ich bin solidarisch mit Menschen, mit denen, wo ich sage, es gibt ein gemeinsames Ziel und es gibt unterschiedliche Wege von mir aus zu diesem gemeinsamen Ziel, aber es gibt ein gemeinsames Ziel. Was war das damals?
Was meinst du mit damals? 70er Jahre?
Ja, also 80er, als 90er? Ich meine jetzt, sagen wir mal, 80er.
Mhm. Da gab es schon das Ziel, guten professionellen Service für psychisch und suchtkranke Frauen, für Frauen in Gewaltbeziehungen, für Frauen, die am Arbeitsplatz Konflikte haben, die sich durchkämpfen müssen, aufzubauen, auszubauen und das so zu finanzieren, dass es sich jede Frau leisten kann, dass sie also nichts bezahlen muss.
Das heißt, es geht immer um die Stärkung des Selbstbewusstseins, wenn ich das so...
Nee,
so,
nicht nur.
Also aber nicht Stärkung nur... Des,
nee, Selbstbewusstsein, der, ja. Was keinen Raum hat, sich zu äußern und sich durchzusetzen, ja, was von Strategie nichts versteht. Selbstbewusstsein reicht nicht.
Ja, ja, bloß Selbstbewusstsein ist die Voraussetzung dafür, dass ich dann eine Strategie entwickeln kann, für mich.
Nein, es ist auch Analysefähigkeit zum Beispiel ganz wichtig, das, zu ja. sehen, was gibt es schon für Strategien, was gibt es für Organisationen, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich mich anschließen, wo kann ich ein Netzwerk bilden, wo muss ich mich gegen abgrenzen.
Genau, ja? Und das meine ich. Das heißt, wogegen muss ich mich abgrenzen, bedeutet ja auch eine Standortbestimmung deiner selbst.
Ja. Genau. Ja,
genau.
Und das war auch sowas, also das habe ich schon so oft erzählt. Ich bin ja durch sämtliche linken Gruppen gegangen in der Studentenbewegung und habe immer gehört, der Arbeiter. Ja? Und da habe ich gedacht, was bin ich eigentlich für ein politisches Subjekt? Was ist meine Aufgabe? Wo gehöre ich hin?
Du bist die Arbeiterin.
Ja, war ich aber nicht. Ich war eine Studentin und ich würde eine Akademikerin werden. Und ich bin nicht den Weg gegangen, wie viele Kollegen, die dann in die Fabrik gegangen sind, um Arbeiter zu werden. Nein, ich wollte was mit meiner akademischen Ausbildung anfangen. Und dann kam die Frauenbewegung, die ersten Frauendemonstrationen 72, 73 gegen Abtreibung. Und da hatte ich plötzlich diesen Lichtblitz.
Also gegen Abtreibung oder für das Recht auf Abtreibung?
Für das Recht auf Abtreibung, okay. Gegen den Abtreibungsparagrafen. Ja. Ja. Entschuldigung.
Kein Problem.
Und diese zündende Erleuchtung, das ist wirklich ein Leuchten und ein Vibrieren in der Luft gewesen. Jetzt habe ich Boden unter den Füßen. Jetzt habe ich den Standpunkt, was ich als politisches Subjekt bin, nämlich Frau, die mit Millionen anderer Frauen auf dieser Erde in München ähnliche Schicksale und das Leben in vergleichbaren Strukturen teilt. Ja, so. Also da gehört die Analyse dazu, aber auch das Gefühl von Solidarität und ein Erarbeiten meiner Privilegien, ja. Also das habe ich dann in den späten 80ern auf dem Frauenwiderstandscamp gelernt. Als weiße akademische Frau bin ich privilegiert. Da habe ich gelernt, das zu erkennen und dann auch zu handeln. Auch da solidarisch zu sein und nicht mehr unbewusst daran mitzuwirken, dass zum Beispiel die afrodeutschen Kolleginnen oder die eingewanderten Kolleginnen oder die Frauen auf dem zweiten Bildungsweg weiterhin es schwer haben. Ja?
Genau. Das heißt, du hast durch die Demos, also das finde ich auch interessant, du hast durch diese Frauendemo gegen den Abtreibungsparagrafen gelernt, wie viel Kraft durch die Bewegung auf der Straße entsteht.
Ja,
ja?
Unbedingt.
Ja, genau.
Zwangsläufig.
Das
ja.
heißt, durch körperliche Präsenz.
Genau. Und dann nochmal Ende der 80er bis Anfang der 90er Jahre auf dem Frauenwiderstandscamp gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen im Hunsrück. Da sind wir auch auf die Straße gegangen.
Thank you. LoRa München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
So, wo waren wir stehen geblieben?
Ja, genau. Wir waren bei, wie Frauen sich in den 80er Jahren ihrer Kraft bewusst wurden, auch durch körperliche, gemeinsame körperliche Präsenz auf der Straße, durch gemeinsame Ziele. Und es ist immer wichtig, auch so sichere Räume zu haben. In dem Augenblick, wo wir uns in den öffentlichen Raum begeben, müssen wir widerstandsfähig sein. Und du hast ein bisschen von den Widerstandscamps erzählt, ja, oder angefangen zu erzählen. Was war da los?
Das bekommt natürlich jetzt mit dem Terror in der Ukraine, gegen die Ukraine, nochmal eine besondere Brisanz. 1982/83 ging es um die Stationierung von weiteren Atomraketen in Rheinland-Pfalz vor allem. Und auf der anderen Seite, also es war eine erneute brisante Blockkonfrontation. Und die Friedensbewegung, wo ganz viele Menschen sich auf die Straße gelegt haben, Lichterketten gebildet haben und so, hat versucht eben mit körperlichem Einsatz, aber auch mit Wissenschaft und Aufklärung, mit friedenspolitischen Exposés, mit Versuchen einer anderen Außenpolitik, wie es jetzt auch heute wieder besonders brisant wird, hat versucht, einen Atomkrieg zu verhindern oder eine weitere Erweiterung des tödlichen Arsenals. Ich weiß, dass ich damals ungeheuer Angst hatte und viele andere auch. Und ich bilde mir nicht ein, dass die Friedensbewegung die Atomraketen reduziert oder abgeschafft hat, das nicht, sondern auch das Todrüsten der damaligen Sowjetunion. Aber es hat ein starkes Bewusstsein geschaffen dafür, dass Menschen, die kleinen Bürger und Bürgerinnen, dem nicht ausgeliefert sind, sondern dass die politische Teilhabe und die Meinungsäußerung möglich ist. Was ja in 60er Jahren die Studentenbewegung und die Hippiebewegung angefangen hat, auch mit Aktionen, Performance, auf die Straße gehen, mit Widerstand, und in 70er Jahren die Frauenbewegung angefangen hat. Also diese aktive Teilhabe an der Demokratie, die fand ich so wichtig, ja, und die Veränderung des Bewusstseins, und die ist natürlich heute sehr stark spürbar. Also es ist ein wesentliches Ergebnis der Studentenbewegung, der Friedensbewegung, der Ökobewegung und der Frauenbewegung.
Ja, genau. Ja. Jetzt springen wir mal gleich in die Gegenwart, und das haben ja die Fridays for Futures wieder aufgegriffen.
Ja,
ne? Genau. Also die haben sich wieder auf die Straße gestellt. Ja, und
fantastisch.
Die haben gesagt, nee, also wir nehmen uns das Recht, die Herrschenden zu kritisieren, obwohl wir noch nicht mal wählen können. Also das kommt ja meistens noch dazu. Aber da ist wieder die Kraft auf die Straße zurück.
Genau. Und sie haben genauso wie wir angefangen, strategisch zu gucken, wo müssen wir auftreten, wo müssen wir Bewusstseinsbildung betreiben, wo müssen wir blockieren. Und es gibt verschiedene Strömungen, unter anderem auch, es gibt ja jetzt in sämtlichen Berufsverbänden zum Beispiel Scientists for Future oder Doctors for Future.
Parents for Future.
Genau. Und die wieder in ihre Berufsverbände hineinwirken und mit der Öffentlichkeit, den Journalisten und Journalistinnen zusammenarbeiten. Also es geht bereits wieder in die Institutionalisierung und Strategiebildung einer großen, auf den Straßen sichtbaren Bewegung, die parallel weiterläuft.
Ja, genau. Und ich, für mich das Mitentscheidende ist das Urteil des Verfassungsgerichtes.
Ja.
Genau, wo ganz klar ist, dass die Justiz auf Seiten der jungen Generation steht. Ja. Also das muss man sich auf der Zunge...
Und ich finde es leider ein bisschen untergegangen. Das war ein ungeheurer Sieg, dass jetzt ganz viele Menschen einklagen können, dass die Klimakatastrophe verhindert werden muss, weil sie das Leben einer zukünftigen und auch schon jetzt lebenden Generation zerstört, die Lebensgrundlagen zerstört.
Ja. Genau.
Also, und das meine ich mit Strategie. Auch die Gerichte, die Frauenbewegung hat ja auch ganz viele Gesetze erreicht, zum Beispiel dass Ehefrauen ohne Zustimmung ihres Mannes ein Konto eröffnen und berufstätig sein können.
Ne? Hurra!
Ja.
Wie lange ist das her? Weißt du es noch?
Das war 1957 und dann gab es nochmal 1974 oder 75, das kann ich dir jetzt nicht sagen, eine wesentliche Entscheidung. Und dann Anfang der 80er Jahre, wo Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat wurde.
War das 80er? Ich dachte, es wäre viel später.
Nein, das war, glaube ich, 80er.
Ja gut, dann können wir.
Da haben sich einige grüne weibliche Abgeordnete massiven Anfeindungen ausgesetzt, indem sie Tatsachen ausgesprochen haben. Das kannst du in dem Film Die Unbeugsamen sehen. Das ist unglaublich, wie diese Männer sich wie pubertierende, gröhlende, besoffene benehmen.
Ja, bloß ich jetzt möchte ich mal ja, diesem, ja, also diese
da,
Männer
ist ein Erfolg.
Ja, das schon, aber diese Männer, also da finde ich, es gab und gibt schon auch immer Männer, denen ganz klar ist, dass es nicht in Ordnung ist, Frauen,
Gott sei Dank, ja.
Ja, genau, Frauen als niedere Menschen zu behandeln und denen auch klar ist, dass eine Gesellschaft, eine bessere Gesellschaft ist, auch für sie, wenn diese Geschlechterschubladen nicht so eng sind.
Genau, ja. Da sehe ich auch einen großen Unterschied. Ich arbeite ja jetzt auch für gemischte Teams als Supervisorin und ich erlebe ganz viele jüngere Kollegen, die so zwischen 35 und 45 sind, die ein ganz anderes Bild von sich als Mann haben, ja, die selbstverständlich in Elternzeit gehen, die mit Frauen respektvoll umgehen, also wirklich nicht nur Pseudo, man weiß ja, dass man so sich nicht mehr benehmen soll, ja, aber sie strahlen es wirklich aus. Und da denke ich, wow, ja, also diese Generation, das ist wunderbar, es ist sehr angenehm, ja, da ist was passiert.
Genau, da ist was passiert und das zeigt sich auch daran, dass ich immer häufiger auch jüngere Männer um die Kinder kümmern. Ne?
Zum Beispiel,
also ja. Es gibt ja auch diese Equal-Care-Bewegung, wo ich ein Ehepaar kennengelernt habe, die ganz deutlich gesagt haben, mit drei Kindern geht's fast nicht mehr. Da braucht's mehr staatliche Unterstützung, weil wie sollen wir das vereinbaren, Beruf ja. und Familie?
Und was halt noch dazu kommt, ist, dass immer noch die sogenannten Männerberufe viel besser bezahlt sind und eine Familie verarmt, wenn die Männer in Elternzeit gehen.
Genau, und jetzt hören wir eine junge Stimme, die Stimme von Julia.
Ich bin ja eine ganz andere Generation als so die Menschen, die das Projekt Lesbentelefon, Letra, jetzt Les Community, der Verein, aufgebaut haben, weil ja der Verein 1986 gegründet wurde und ich bin wiederum Jahrgang 94. Aber dementsprechend, glaube ich, habe ich da nochmal auch eine andere Sicht drauf. Und ja, genau, also es hat angefangen ja als kleine Einrichtung, die im Frauentherapiezentrum ein paar Räume hatte. Und jetzt heute sind wir mitten im Glockenbachviertel und man kann schon alleine an dieser räumlichen Veränderung tatsächlich auch, finde ich, ganz gut sehen, wie die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, eben auch deutlich mehr in die Mitte der Gesellschaft gekommen sind.
Welche Themen sind denn dazugekommen?
Dazugekommen ist auf jeden Fall die Geflüchtetenberatung, also so dieses bisschen mehr internationale, würde ich mal sagen, ist eines der größten Themen, die neu dazugekommen sind. Und ansonsten, dass einfach mehr Menschen erreicht werden können und mehr Menschen die Beratung jetzt zum Beispiel in Anspruch nehmen. Und was sich auch verändert hat, so die Definitionen. Das ist ja leider immer noch oft in den Medien die Lesben- und Schwulenbewegung, aber heute ist es ja nicht mehr ganz so polar, würde ich sagen.
Ja, was ich als Veränderung empfinde, ist die Unterscheidung zwischen sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität. Also ich finde auch gerade die jüngeren Frauen fordern ganz deutlich, wir wollen über geschlechtliche Identitäten reden.
Ja, definitiv. Dadurch zeigt sich, dass wir auch schon weitergekommen sind, also dass wir auch über mehr Sachen reden können und mehr Diversität da eben auch haben können und sich das jetzt halt eben nicht mehr ganz so krass über Begriffe irgendwie definiert, sondern eher auch halt geteilte Erfahrungen, die man eben macht. Also es ist auch so eine intersektionale Sichtweise, würde ich mal sagen, die einfach noch mehr geworden ist.
Ja, du hast von den geflüchteten Frauen gesprochen. Was habt habt ihr als Beratungsstelle von diesen geflüchteten Frauen gelernt?
Oh, ganz viel. Also erstens ist natürlich immer einfach so ein Blick über den eigenen Tellerrand, um einfach auch mal zu sehen, muss ich sagen, wie gut man es einfach manchmal selber hat. Und natürlich ist es einfach immer wahnsinnig bereichernd, einfach so viele Menschen, die andere Erfahrungen mitbringen. Also es sind auch kleine Sachen. Das ist, man lernt neue Musik kennen, man lernt gemeinsam neues Essen kennen. Also so dieser kulturelle Austausch miteinander ist auch was irgendwie total schön ist. Und klar, es sind einfach auch beeindruckende Lebensgeschichten, die da sind. Also sehr, sehr viel Kraft, die da mitkommt. Und das ist einfach dann grundsätzlich eine große Bereicherung und natürlich auch halt dieses Thema Solidarität ist da auch was ganz, ganz Wichtiges.
Ja, genau. Darum geht es ja auch, sich als Frauen, wie auch immer definiert, sich als Menschen auch durch unterschiedliche Erfahrungen und durch unterschiedliche Kulturen, Geschichten nicht auseinander dividieren zu lassen in dem Begehren, selbstbestimmt leben zu können.
Genau, ganz genau. Und ich meine, gleichzeitig kann man dann natürlich auch nie so wirklich verallgemeinern, weil wir haben eben über 150 Personen als KlientInnen in der Geflüchtetenberatung, ja auch aus verschiedenen Ländern. Und dementsprechend kommt da auch einfach ganz, ganz viel Verschiedenes zusammen, so viele verschiedene Geschichten wie eben auch Menschen. Und dieses aber dann Vereinende. Also genau diese Sachen mit Unterstützung über Grenzen hinweg, jeglicher Art, das kommt da alles zusammen.
Ja, und ich habe so den Eindruck gewonnen, dass in letzter Zeit die Les Community stärker in den Vordergrund gerückt ist. Eine Zeit lang war München eher so sub, da haben sich dann doch meistens die Männer getroffen oder als männlich gelesene Personen, sage ich jetzt mal vorsichtig, getroffen. Und ich hatte den Eindruck, dass eben weiblich gelesene Personen eher in den Hintergrund getreten sind oder leichter in den Hintergrund getreten sind, was du auch gesagt hast, ne, beim CSD, dann sind halt in der Presse die Drag Queens. Und die Frauen, naja, die sind irgendwie da nicht so fotogen oder die Schubladen passen nicht. Wie könnte das verbessert werden? Also was fehlt da noch?
Also ich denke mal, dass das lag einfach an vielen verschiedenen Sachen. Mhm. Das ist also einerseits natürlich einfach so Geschlechterverhältnisse und dass Männer oftmals ein bisschen dominieren, einfach was nicht nur irgendwie in queeren Communities so ist, sondern ja auch oftmals generell passiert, gesamtgesellschaftlich. Mhm. Was definitiv gefehlt hat, waren einfach auch die Räume. Und jetzt mit dem lesbisch-queeres Zentrum, was damals unter dem Arbeitstitel Lesbenzentrum angefangen hat, aber eben uns auch sehr wichtig war, dass zwar schon auf lesbische Community definitiv als Fokus, aber auch zu öffnen, deswegen eben lesbisch-queer, da waren ja schon die Wünsche danach und der Kampf für solche Räume sind ja auch schon seit den 80ern oder wahrscheinlich noch davor. Jetzt, wo wir das 2021 im Oktober leider verspätet durch Corona, aber besser spät als nie, wirklich auch öffnen konnten, haben wir nochmal ganz stark gesehen, einfach wirklich so Räume zu haben, wo eben lesbisch-queere Lebensweisen, Menschen sichtbar werden können und sich finden können, austauschen können, ausleben können. Das war was einfach gefehlt hat. Bei Letra hatten wir schon ja auch das Letra-Zentrum in der Angeltorstraße und die Letzbar, aber es war halt doch nur was zweimal im Monat stattfinden konnte. Und jetzt sowas wirklich Größeres zu haben, wo wir auch einfach viele Veranstaltungen haben und mit Veranstaltungen kommt dann natürlich auch Presse dazu, nochmal verstärkt auch über Social Media und all sowas sichtbar zu werden. Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir jetzt halt auch mit zum Beispiel Princess Charming, klar, das ist halt auch eine Dating-Show, das hat auch alles seine Problematiken, aber dass halt trotzdem sowas in so einem Mainstream-Format so sichtbar wird, zeigt, dass, glaube ich, da auch generell sich was bewegt, auf jeden Fall.
Ja, genau. Frauen können alle Felder bespielen, sage ich so ein bisschen provokativ. Und ist es auch das, was queer auszeichnet?
Ich denke, ja. Also einfach, dass alle Menschen sich ein bisschen Freiheit da einfach selber finden können und das so diese Geschlechterstereotype, die man ja auch selber verinnerlicht, also wir sind ja alle nicht frei davon, ein bisschen besser hinterfragt werden können. Also ich finde da auch so, was ich deswegen sehr wichtig finde, sind auch so diese Generationendialoge.
Aber die Geschichte der Kämpfe nicht zu vergessen, das finde ich auch so ein wichtiges Anliegen. Wo kommen wir her und was haben wir schon alles erreicht, ist ja auch was, was stark machen kann.
Ja, definitiv. 2019 hatten wir ja 50 Jahre Stonewall und da hat auch der CSD, da haben wir gemeinsam mit CSD sehr viel dazu gemacht. Aber gleichzeitig, ich glaube, so für die deutsche Geschichte ist auch noch so ein bisschen so eine Lücke irgendwie da, habe ich das Gefühl. Also zwischen einerseits Forschung, ist glaube ich auch nicht in allen Bereichen ein so gut erforschtes Feld und dann aber auch natürlich die Vermittlung davon.
Ihr habt einen Sprung gemacht 2021 durch die neuen Räume, ein bisschen verspätet eben durch Corona. Das war ein Raumsprung und was ist der inhaltliche Sprung?
Ja, also inhaltlicher Sprung, ich glaube, das ist auch was, was wir durch die Umbenennung von Lesbentelefon auf Les Community so sichtbar machen wollten, was aber auch gleichzeitig nichts ist, was irgendwie eben so, also bei Sprung klingt ja immer so ein bisschen wie, als wäre es sehr schnell passiert und das ist aber gleichzeitig was sich eben über 25 Jahre hinweg so entwickelt hat und ich denke mal, dass es eigentlich dabei eher darum geht, so die Inhalte, die sich entwickelt haben, so sichtbar zu machen. Was uns halt eben auch sehr, sehr wichtig war, ist gerade aktuell, wo einfach transfeindliche Stimmen immer wieder nochmal hervorkommen und noch lauter werden, das nochmal sichtbar zu machen, dass bei uns alle Geschlechter willkommen sind und das aber auch schon immer so war. Ich glaube halt, also es ist schon immer für uns sehr wichtig zu sagen, dass wir definitiv denken, wir müssen auch innerhalb unserer Communities kritisch sein können, weil wir sollten ja auch einfach einen Anspruch an uns selber haben, da auch miteinander sprechen zu können, auch kritisch miteinander sein zu können, weil wir eben, wie ich ja auch schon gesagt habe, haben einfach alle Sachen, die irgendwie in uns drin sind, sei das jetzt halt irgendwie so ein geschlechtliche Vorbehalte, auch also als deutscher weißer Mensch wächst man auch einfach mit rassistischen Bildern auf und sowas eben miteinander auch anzuschauen und da auch kritisch sein zu können, ist halt sehr, sehr wichtig, um dann dieses Solidarische gemeinsam auch machen zu können.
Ja, genau, wenn halt der nötige Respekt da ist.
Genau, der Respekt ist das Wichtige, irgendwie dass die Bereitwilligkeit, da auch was zu lernen. Und deswegen sagen wir aber auch immer, bei uns ist einfach ganz wichtig, wir sind fehlerfreundlich, solange es keine Anfeindungen oder sowas bestehen. Wir wollen möglichst niedrigschwellig gemeinsam da irgendwie an die Themen rangehen und gemeinsam eben einfach lernen. Einerseits diesen Raum zu bieten, dass Menschen auch sagen können, hey, das war jetzt gerade eben nicht in Ordnung für mich. Und dann aber auch zu sagen, eben sowas kann auch passieren, solange wir eben dann versuchen, es einfach besser zu machen.
Wichtig sind einfach sichere Räume.
Ja.
Und ihr habt jetzt richtig viele große, sichere Räume, nehme ich an.
Ja, also ich meine, wir sagen ja immer so, da ist ja dieser englische Begriff vom Safe Space, den wir jetzt aber eigentlich eher als so Safer Space sehen. Also es ist, weil nichts kann garantiert einfach immer 100% safe sein, aber man kann auf jeden Fall das Beste probieren, dass es safer ist als andere Räume.
Ja, genau. Und jetzt noch eine persönliche Frage. Wie lange bist denn du dabei?
Ich bin jetzt seit 2019 dabei.
Das heißt, du hast den Aufbau praktisch mitgestaltet.
Ich erinnere mich, dass ich da 2019 in den Räumen drin stand, als das noch alles total, wurde ja alles entkernt und alles neu gemacht. Und da drin zu stehen und das dann mitzumachen, diesen ganzen Prozess, das war schon also sehr beeindruckend, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Und dann aber natürlich auch, es war gut, dass ich 2019 angefangen habe. Dann hatte ich jedenfalls ein Jahr, bevor es dann plötzlich alles anders war. Aber das war natürlich jetzt schon, also sehr ereignisreiche, herausfordernde Jahre für uns alle.
Mit einem guten Ergebnis. Also so würde ich das erstmal sehen.
Glaube ich auf jeden Fall auch. Es ist trotz aller Schwierigkeiten ist es eigentlich genauso geworden, wie wir es uns gewünscht haben. Also wir sind sehr, sehr zufrieden auch jetzt mit unserer Jahresversammlung, die wir ja auch hatten und da irgendwie zu sehen, da waren 70 Leute mit dabei, die gemeinsam eben drüber gesprochen haben, wie wollen wir die Räume nutzen, gibt es Personen, die sich bestimmte Themen auch vornehmen wollen und sich da irgendwie zuständig dafür sehen, Ehrenamtliche und eben Leute, die im Netz aktiv sind und das zu sehen, wirklich wie viel Interesse da war, das war sehr, sehr schön für uns.
Lora München auf der 92.4. Unbequem, kritisch und frei.
Und weiter geht's. Nachdem wir mit Julia eine junge Stimme gehört haben und auch ein bisschen über Rassismus geredet haben, ist die nächste Musik von DP einer afrodeutschen Rapperin.
Ihr seid live beim Sender DP, All Radio, yeah. Aha, yeah, woo, bleib auf dem Sender, Dicker, ah, mach Platz, mach Platz. Bin am Spitten ohne Punkt und Komma, das Leben zieht an mir vorbei und ich krieg'n Kollaps. Jeden Tag viel zu high, doch ich komme voran, Rückschläge treffen jeden, doch gib immer Konter. Alles was du willst, ist nicht immer was du brauchst, und nur weil du es hast, heißt es nicht, dass es was taugt. Alles was du brauchst, ist uns Gott sei Dank gegeben, denn was wir manchmal wollen, verkürzt uns nur das Leben. Mach mein Ding, Rap flexibel, zu Hause die Booth, deutscher Rap, ein Theater, der Vorhang geht zu. Es gibt keinen Applaus, keine Standing Ovation, solange ihr nicht lebt für die Drums und die Snares und die ganze Creation. Push one to nation, Cypher wird bunter, Fake Rap und Hater sind viel Justa Puta. Punchlines für Umsatz, spar meine Lahn, Tagebuch getarnt, denn niemand kann mir sagen, erzähl mir nichts von Hustlen, jeden Tag hab ich Struggle für die Mucke, Digga, niemand kann mir sagen, für kein Geld der Welt würde ich lassen, weil du feierst, was ich mache, Digga, niemand kann mir sagen, bin ständig in Bewegung unterwegs, für die Mucke lass mich schreiben, Digga, niemand kann mir sagen, hab vieles schon erlebt und gesehen, also geh mir aus dem Weg, Digga, niemand kann mir sagen. Immer voller Tatendrang, Kreativität, meine Credibility ist das, wofür ich lebe, Pfeile wie verbissen an der Individualität, was für Style mal kopieren, die Pi ist Rarität, biete beste Qualität oder ist es Disziplin, crash den Beat, Rap ist meine Energie, was für Ziehen, mir bewusst, viel Genuss, harte Arbeit zahlt sich aus, Tag ein und Tag aus, Rap mein Mann, ich die Braut, Hustle härter als der Rest, Erfolg ist kein Geschenk, mach Platz wie gewohnt, direkt aus 5-3, bin weit überlegen in Kategorien, misch ich mir die Komponenten zusammen, den meisten von euch hab ich lange verziehen, jeder will haben, keiner will teilen, überleben, übernehmen, alle wollen einfach überleben, übernehmen, niemand kann mir sagen, erzähl mir nichts von Hustlen, jeden Tag hab ich Struggle für die Mucke, Digga, niemand kann mir sagen, Geld der Welt würde ich lassen, weil du feierst, was ich mache, Digga, niemand kann mir sagen. Bin ständig in Bewegung unterwegs, für die Mucke lass mich schreiben, Digga, niemand kann mir sagen. Hab vieles schon erlebt und gesehen, also geh mir aus dem Weg, Digga, niemand kann mir sagen.
Sorry. Here's that shit.
So, und weiter geht's in der Sendung mit meiner Studiogästin Polina Hilsenbeck, die von Anfang an mit hier bei der Frauenbewegung mitgemacht hat, die Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum, aber nicht nur im öffentlichen Raum, die Teilhabe von Frauen an gesellschaftlichen Entwicklungen größer machen wollte. Mal so ganz grob gesagt, Du hast auch das Frauentherapiezentrum mit aufgebaut. Du bist an vielen Stellen in München aktiv gewesen. Wir haben jetzt zwei junge Stimmen gehört. Also eine Rapperin zum Schluss und dann die Julia von Less Community. Wenn du die so hörst und das mit deiner Anfangszeit vergleicht, also die fangen jetzt an, ne, wenn man so will.
Ja.
Was hat sich verändert?
Oh, Das ist schwer zu sagen. Ich sehe eher Ähnlichkeiten, die halt anders gestaltet werden, sage ich mal so. Also zum Beispiel die geschlechtlichen Identitäten in Frage zu stellen. Wir haben nichts anderes gemacht, unter anderem das, ja. Also so, wir nannten es halt Rollenzuschreibungen, ja, oder Stereotypen oder Rollenvorschriften in einem Gewaltsystem, so, ne? Oder dass sie sagen, wir wollen Fehlerfreiheit, wir wollen lernende Räume, wir wollen die Räume selber gestalten. Das ist eine wunderbare Schule. Das ist einfach, es freut mich zu hören. So. Also was mir noch wichtig ist, also diese Gestaltungsmächtigkeit. Ja, es geht mir nicht nur um Teilhabe. Wir haben noch wahnsinnig viel zu tun. Ich sag nur, die Erde hitzt sich auf und wir haben einen Krieg ganz in der Nähe und wir haben ganz viele Kriege und Geflüchtete auf der ganzen Welt und es gibt so viel zu tun. Und da sich der eigenen Wirkmacht in Verbindung mit ganz vielen anderen, mit vielen Millionen anderen Menschen, die aktiv sind für Freiheit, für Gerechtigkeit, gegen die Zerstörung der Erde, ja, das ist so wichtig, in Verbindung zu bleiben und nicht sich gegeneinander auszuspielen oder zu sagen, ach, du hast die völlig falsche Strategie. Das ist nicht meine Lebenserfahrung, sondern es gibt ganz viele verschiedene Strategien, politisch aktiv zu werden und die Gestaltungsmacht von Frauen und das Beenden von Gewalt und Zerstörung voranzutreiben. Ja, genau. Und es gibt Rückschläge und Wellenbewegungen und dieses in Verbindung bleiben mit in den unterschiedlichen Positionen und Wegen, das ist so wichtig.
Genau, also das gegenseitige Vernetzen, auch virtuell, das können Sie ja heute echt gut. Aber was ich auch immer so mitnehme ist und was Sie ja auch erfahren ist, eine körperliche Präsenz. Mhm. Die Erfahrung von der Macht der körperlichen Präsenz. Lass mal 500 Frauen auf der Straße sein und die können richtig laut sein und es ist was anderes, als wenn sich 500 Frauen vernetzen.
Im Internet treffen. Ja.
Genau.
Das hat uns die Corona-Krise, wo wir zwangsläufig viel übers Internet arbeiten mussten und mit Kacheln sprechen, ja, mit Bildern, gezeigt.
Genau, und jetzt hat der Felix schon die letzte Musik eingespielt und das ist die Freiheitshymne der tunesischen Revolution und die heißt auf Arabisch Kenti Hora und das heißt übersetzt, mein Wort ist frei, Radio Lora. Tschüss, danke Polina, dass du da warst.
Danke, dass du mich geholt hast.